Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über die Genesis, das Buch vom Anfang. Und wir haben heute den Untertitel Kain und sein Erbe. Wir sehen nach 6000 Jahren, dass unsere Welt an ihrem Ende ist. Die täglichen Naturkatastrophen, die Menschheit, die verhungert, wenn man so will, von Brot, aber auch von geistigem Hunger. Die Menschheit, die denkt, die Krankheit kommt von außen. Und die Menschheit, die sich in Feindschaft miteinander begegnet, weil man Angst hat, der andere könnte einem eine Krankheit übertragen. Und die Feindschaft im Krieg, wo Waffen genutzt werden, dass Menschen sich gegenseitig töten. Der Zerfall der Menschheit ist offensichtlich. Der Mensch zerstört sich selbst. Und das ist der Beweis, dass er sich irrt. Das ist der Beweis, dass seine Identität, den Ursprung, den er sieht in der Ursuppe, nicht stimmt. Er ist nicht gekommen aus dem Nichts. Die Zerstörung aber beweist es, dass er denkt, er ist Gott und hat sich selbst gemacht. Und das sieht man in allen Religionen, nicht nur in der Wissenschaft. Und dazu gibt es nur eine Alternative, ein Kind Gottes zu sein, seinen Ursprung in Gott zu sehen, was die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wird uns durch diese Tage auch bringen, dass wir nicht auch in Feindschaft geraten mit denen, die nicht eins sind, mit unseren Ideen. Oder dann, wenn wir angefeindet sind, dass wir nicht zurück feindschaftlich sind. Wenn wir auch feindschaftlich zurück sind, dann beweist das, dass wir in unserem Herzen uns noch betrügen. So schauen wir uns den Anfang nochmal an. Gott hat den Menschen geschaffen als einen. Ein Leben, aus dem alle Menschen kommen. Deshalb nannte er ihn, so wie Gott es im 5. Kapitel Mose nennt, Mensch. Ja, Mensch nannte ihn, Adam nannte ihn. Und die Eva wurde auch aus Adam gemacht. Und der Adam gibt ihr den Namen Eva, weil sie kam von ihm. Und er sagt, sie nennt sich deshalb Eva, weil sie die Mutter ist aller Menschen auf Erden. Sie ist ein eigenständiges Individuum, aber sie kommt ursprünglich aus demselben Leben, ist das Leben des Adams. Und wir müssen das verstehen, dass Gott nur ein Menschenleben geschaffen hat, aus dem alle Individuen dieses Lebens kommen. Wir sind alles Individuen, aber wir kommen alle aus diesem einen Leben von Adam. Nun, sie wurden einem Test unterstellt. Der Test war einfach, da es ja schon die Auseinandersetzung gab, dass Gott angegriffen wurde und gesagt hat, wir können auch ohne Gott leben. Und Gott gab ihnen den Test und sagt, ihr könnt nicht ohne mich leben. Es ist unmöglich. An dem Tag, wo ihr denkt, ihr könntet, werdet ihr sterben. Dass die Menschen das dennoch taten, dass Adam und Eva sich selbst täuschten und sich von Gott trennten, bleibt ein Geheimnis. Aber sie haben es getan. Sie haben tatsächlich gedacht, sie könnten gleich sein mit Gott und haben dennoch Gott zum Lügner gemacht, wie wir es letzte Mal gesehen haben. Das brachte sie zu einer Erkenntnis. In dem Moment, wo sie gegessen hatten, gingen ihre Augen auf und sie sahen sich nackt. Was war passiert? Ihr Leben war gestorben. Wirklich war es tot? Sind alle Nachkommen jetzt, die kommen, Kain und Abel, die zwei ersten, die uns in der Bibel benannt werden, tote Wesen? Das ist eine wichtige Frage, die wir beantworten müssen. Wer gibt die Konsequenzen? Wer hat Adams Tod beschlossen? Wir haben gesehen, dass Gott der Schöpfer ist und Gott ist auch der Gesetzgeber. Und er hat alles gemacht, dass es von ihm lebt, das heißt von seiner Kraft. Nichts hat eigene Kraft, es ist alles ein Kanal. Es wurde gemacht, dass es was tut. Dafür braucht es aber Gottes Kraft aufzunehmen, um dann zu erfüllen den Zweck, für den es gemacht ist. Der Vogel für das und der Mensch für den Zweck, alles zu erhalten. Dieser Schalter zu sein, diese Verbindung zwischen dieser ganzen Erde und Gott, da war der Mensch dazu gemacht. Und durch ihn sollte die Liebe Gottes kommen und die sollte dann von jedem weitergetragen werden. Und die Frucht würde wieder zurück zum Menschen kommen. Und so würde der Mensch dann das an Gott zurückgeben. Und damit würde sich der Kreis der Funktionen schließen. Und Gott hat dem Menschen diese Aufgabe gegeben, die er aufgrund dessen, dass er wusste, er ist Gottes Geschöpf, auch erfüllte. Er wusste, er ist sein Mensch, er ist ein Mensch Gottes. Aber Gott hat ihm auch versprochen, du wirst sterben an dem Tag, wo du von dem Baum isst. Als der Mensch sich getäuscht hat und dadurch vom Baum gegessen hat, hat er sich von Gott getrennt und damit ist er jetzt unfähig, Gottes Werk noch zu erfüllen. Er ist in einen Zustand gekommen, den man Tod nennt. Wer hat ihn dazu verurteilt oder wer setzt fest seinen Tod? Gott allein. Ja, er selbst funktioniert nicht mehr, aber Gott hat festgestellt, dass er tot ist. Und Gott muss auch der Vollstrecker sein des Gerichts. Deshalb haben wir gesehen, dass Gott ihm die Konsequenzen gibt für das, was er getan hat. Wenn Gott Schöpfer und Gesetzgeber ist, dann ist der Tod keine natürliche Folge. Dann ist alles, was in diesem Universum ist, unter Gottes Kontrolle. Und es kann niemand Richter spielen an Gottes Stelle und es kann auch niemand das Gericht vollstrecken. Es ist Gott allein, der das tun kann. So, ich hoffe, dass wir dieses einfach einmal geklärt haben, wer die Konsequenzen gibt. Es ist immer Gott. Wir finden es aber auch hier in dieser Lektion, im Kapitel 4. Wer gibt die Konsequenz dem Kain? Wieder Gott. Es ist nicht Kain, der sich das aussucht. Es ist Gott, der die Konsequenzen gibt, weil er ist allein der Richter und er ist auch der Vollstrecker des Gerichts am Ende. So, die Frage, die so manches Mal gibt und die wir klären möchten, ist, starb Adam an dem Tag, als er von der Frucht aß? Ja oder nein? Und bevor wir diese Frage beantworten, die andere Frage, was ist Sterben? Was ist Tod? Und wir alle wissen, ohne dass man uns das als Definition geben muss, der Tod ist ein Zustand, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Er ist endgültig. Das ist Tod. Wir verwechseln ihn deshalb auch mit dem jetzigen Sterben, das Jesus als ein Schlaf nennt. Warum Schlaf? Weil er die Leute aus dem Schlaf zurückbrachte, aus diesem Tod. Und jeden, den man aus dem Tod zurückbringt, ist nicht tot. Wer tot ist, den kann man nicht mehr aus dem Tod zurückbringen. So einfach ist das. Der Tod ist ein Zustand der Endgültigkeit. Wann trat er denn ein? Er trat ein in dem Moment, als Adam und Eva gegessen haben, genauso wie Gott es versprochen hat. Adams Leben ist endgültig tot. Und die Bibel beweist es durch viele Texte. Ich habe hier nur einen genommen, der jedem einleuchtend ist. 1. Korinther 15, 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. So, das ist verweslich. Es kann das Unverwesliche nicht erben. Fleisch und Blut können ins Reich Gottes nicht gehen. Das ist nicht mehr rückkehrbar. Das ist ein totes Leben. Und jeder, der auf die Welt kommt, das heißt jeder, der geboren wird in diese Welt hinein, geht und kommt in ein totes Leben, das nicht mehr lebendig gemacht werden kann. Deshalb ist das, was jetzt wir als Tod nennen, nur ein vorübergehender Zustand. Und ich freue mich, weil ich habe mein Leben lang immer Angst gehabt vor dem Tod. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er vorübergehend ist, ist es kein Problem mehr. Nur wenn er unvorübergehend wäre, dann wäre es ein Problem. So, wie gibt es dann einen Ausweg? Wenn jeder in einem Zustand auf die Welt kommt, der nicht mehr rückgängig machbar ist, wie soll dann Erlösung funktionieren? Und das ist wichtig. Erlösung könnte nicht funktionieren, wenn dieser Zustand rückgängig machbar wäre. Weil dann braucht es keinen Erlöser dazu. Wenn aus diesem Leben des Adam eine gute Tat hervorkommen könnte, bräuchten wir keinen Erlöser. Aber das geht nicht. Ein totes Leben ist ein totes Leben. Daraus gibt es kein Zurück mehr. Jesus wurde in dieses Leben hineingeboren. Von seinem Vater, damit er durch die Natur, die er von seinem Vater geerbt hat, entsprechend dem Erbgesetz, die Natur, die er von seiner Mutter geerbt hat, entsprechend dem Erbgesetz, in sich selbst tötet. Weil er musste dieses Leben von der sündigen Natur befreien, bevor er es getötet hat. Und der Tod am Kreuz war notwendig, weil Fleisch und Blut nicht erben können. Als Jesus geboren wurde in dieses Leben, war er unter dem Gesetz, unter der Verdammnis des Gesetzes. Es gibt keiner, der in dieses Leben kommt und in diesem Leben leben kann. So er tötet das Leben und aus dem sauberen Material, wenn man so will, schafft er durch die Auferstehung ein neues, ewiges Leben. So er kam nicht, um das Leben, das tot war, wieder lebendig zu machen. Nein. Er kam, um durch den Tod das tote Leben endgültig zur Strecke zu bringen, um ein neues Leben anbieten zu können. Deshalb sagt die Schrift, er sagt, ich war tot und bin wieder lebendig. Ja, er war dort. Er hat getötet den Tod. Er hat getötet das alte Leben. Und dadurch war er tot. Und jetzt ist er lebendig. Und in einem Leben, das ewig ist, das nicht wegrückbar ist. Genauso wie dieses Leben ein ewig totes ist, ist dieses Leben ein ewiges, lebendiges Leben. So, Christus ist das neue Leben, das er geschaffen hat, indem er das Alte endgültig zu Grabe geführt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er hat es ja nur zu Grabe geführt, weil es sowieso tot war. Wenn am Ende das Endgericht, sozusagen der sogenannte zweite Tod, auftritt, dann bestätigt er nur das, was schon immer Realität war, seit dem Tag, als Adam und Eva gesündigt haben. Das ist nur eine Bestätigung davon, dass der, der in diesem Leben geboren ist und in diesem Leben bleibt, nicht mehr rettbar ist. Das Einzige ist ein neues Leben. Und Adam durch den Glauben nimmt dieses Leben an, auch die Eva tut es, Kain tut es nicht, Abel aber nimmt das neue Leben an. Er tötet das Alte, weil er weiß, es ist tot. Das kann man nichts mehr machen, außer zu töten, um in ein neues zu kommen. Dieses Werk wurde veranschaulicht durch das erste Lamm, das Christus schlachtete, nachdem er Adam und Eva Kleider machte, damit sie sich anziehen. Sie brauchten ein neues Leben. Als sie nackt sahen, war ihr Leben weg und jetzt gibt ihnen Jesus ein neues Leben, ein neues Kleid. Ein gerechtes, durch das sie leben können, weil das Alte ist nicht mehr lebensfähig. Und dieser Austausch wird von den meisten nicht verstanden. Warum wird er nicht verstanden? Weil wir nicht verstanden haben, dass des Sünders Leben von seiner Zeugung an ein totes Leben ist. Deshalb nimmt der Sünder, wenn er durch die Sünde gewahr wird seines toten Lebens, das reine Lamm und überträgt und übernimmt das Leben des Lammes und gibt dem Lamm dafür sein sündiges Leben. Das ist der Austausch des Lebens. Die einzige Möglichkeit, errettet zu werden, ist das alte Leben auszutauschen für das neue. Und das alte muss man natürlich töten, weil es ja tot ist. Es bringt nur Frucht zum Tode, sagt die Schrift. Aber solange ich denke, dass ich das alte Leben renovieren kann, dass ich das alte Leben zurechtrücken kann, kann ich es auch nicht austauschen, weil ich werde ja versuchen, dieses Leben, das tot ist, das man nicht wiederherstellen kann, wiederherzustellen. Das ist die Lehre Das Kain, das ist das Erbe, das Kain der Welt hinterlassen hat. Und die Welt hat es gerne aufgenommen. Wie schön wäre es gewesen, würde die Welt das Erbe Abels aufgenommen hat, der wusste, so wie er geboren war, der erkannt hat, dass er eine Natur in sich hat, ein Leben trägt, das tot ist. Und er nahm deshalb dieses reine Tier und gab sein Leben dem Tier und das Tier gab ihm sein Leben. Und er schlachtete das alte Leben, das tot ist. Und er holte das Fett daraus und legte es auf den Altar. Und wir wissen, dass das Christus getan hat. Er hat das alte Leben genommen und gibt uns sein reines Leben. Auf dem Altar. Was geschah dort? Ja, das Lamm war tot und das Fett lag daneben. Und Gott vom Himmel ließ Feuer fallen und verzehrte es. Das zeigt, er ist der Richter und Vollstrecker des Gerichtes über das Leben, das nicht lebenswert ist, das nicht mehr lebend ist, weil es nichts Gutes aus ihm kommen kann. Und der Abel, der jetzt zuvor das neue Leben übernommen hat, ist jetzt ein Kind Gottes und wird aus dem Tod lebendig. So sagt Jesus in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, sage ich euch, jeder, der an mich glaubt, hat das ewige Leben und ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Abel ist lebendig. Deshalb schreit auch sein Blut von der Erde, nachdem ihn der Kain getötet hat. Und deshalb redet er noch bis heute, weil er hat verstanden, dass er keine Chance hat, außer er hat ein neues Leben. Das alte Leben muss von Gott vernichtet werden, weil es nichts Gutes aus ihm kommen kann. Der Abel nimmt Gottes Angebot an und wird erlöst. Und Gott akzeptiert das, weil es ist ja Gottes Angebot, das Abel anwendet, indem er das Opfer nimmt, weil es ja Gottes Opfer. Gott gibt sein Lamm, Gott gibt seinen Sohn. Der Kain hingegen bringt auch ein Opfer von den Früchten seines Feldes. Das Beste hat er sich ausgesucht, was er Gott geben kann. Aber Gott nimmt sein Opfer nicht an, weil er hat ja nicht verstanden, dass er Gott gar nicht opfern kann. Die Menschheit hat das nicht verstanden. Die Christenheit hat nicht verstanden, dass wir Gott nichts geben können, weil sie das Gesetz nicht verstanden haben. Und den Zustand, in dem wir geboren sind. Wir können Gott nichts geben. Außer das alte Leben. Das er stötet. Endgültig, weil es ja tot ist. Wir können Gott kein Opfer bringen. Aber er bringt ein Opfer und will Gott damit machen, dass er ihn gern hat, dass er ihn akzeptiert. Deshalb bleibt er tot. So, was ist der Unterschied? Der Abel nimmt das Opfer Gottes an und lebt dadurch. Und der Kain gibt etwas von sich und wird abgelehnt. Und er wird zornig. Steht hier, Vers 5, 1. Mose 4. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädiglich an. Kann er ja nicht. Es kommt ja aus einem toten Leben. Er kann Gott nichts opfern. Er kann nur Gottes Opfer annehmen für ihn, aber nicht, dass er Gott ein Opfer bringt. Das hat man bis heute nicht verstanden. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum verstellt sich deine Gebärde? Warum? Warum tust du das, Kain? Nun, es ist ja ein Bedürfnis des Menschen, dass er angenommen wird von Gott. Und er ärgert sich, dass er nicht angenommen wird. Warum ärgert er sich, dass er nicht angenommen wird? Nun, Er hat doch alles gegeben. Das ist so, wie wenn die Leute sich ärgern aufeinander, wenn sie sagen, ich gebe und nichts kommt zurück. Ich habe jetzt Gott das Allerbeste, was ich konnte, gegeben und siehe da, er nimmt es nicht an. Weil er kann es ja nicht annehmen. Es ist nicht annehmbar. Aus einem toten Leben kannst du kein Opfer bringen. Du kannst nichts tun, um Gott zu gefallen. Könnten wir etwas tun, um Gott zu gefallen, dann hätte Jesus nicht kommen müssen, dann hätte Gott nicht das Opfer für uns bringen müssen, damit wir es annehmen und erlöst werden. So keins Erbschaft ist die Unkenntnis über uns selbst. Keins Erbschaft ist eine falsche Religion, die glaubt, sie könnte Gott was bringen. Sie könnte Gott ein Opfer bringen. Deshalb antwortet ihm Gott und will ihn lehren. Denn Abel muss ja nichts lehren, der hat die Lektion gelernt. Aber ist es nicht schön, dass Gott mit dem Kain spricht? Er will ihn ja lösen. Er hat ja kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Er hat ja sein Opfer deshalb gegeben, damit auch Kain erlöst wird. Aber Kain kann nur erlöst werden auf dem Weg, den es geht. Er kann nicht erlöst werden, indem er ein Opfer Gott bringt. Er kann nur erlöst werden, wenn er das Opfer Gottes für sich annimmt und dadurch aus dem alten Leben in ein neues Leben kommt. Jetzt sagt Gott in Vers 7 so, ist nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Also, ist alles in Ordnung bei dir, dann bist du angenommen. Aber du bist nicht fromm, Kain. Bist du aber nicht fromm. So ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrschst über sie. Und da nehmen viele diesen Text und sagen, siehst du, die Sünde herrscht vor der Tür. Die Frage ist nur, vor der Tür da draußen oder vor der Tür da drinnen? Wo lauert denn die Sünde, draußen oder drinnen vor der Tür? Weil wenn wir die Natur des Menschen nicht kennen, wissen wir ja nicht, woher kommt die Versuchung. Kommt sie tatsächlich von Satan, der an unseren Geist herankommt oder an uns mit irgendwas herankommt? Oder kommt sie aus unserem Herzen? Woher kommt denn die Versuchung? Nun, die Bibel und auch das Leben selbst lehrt es uns ja, dass wir es wissen. Und wir lesen deshalb in Jakobus Kapitel 1, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Was heißt versucht werden zum Bösen? Gott kann nicht versucht werden, weil er hat ja keine Bedürfnisse. Egal wie böse Satan oder wir wären, wir können nicht dazu versuchen, dass er böse wird. Weil er kann ja nicht böse sein. Er hat ja keine Bedürfnisse. Er ist von uns komplett unabhängig. Er liebt uns, aber ist komplett unabhängig von uns. Deshalb kann er nicht versucht werden. Deshalb versucht er auch nicht. Er konditioniert uns nicht. Aber was versucht uns denn? Sondern jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Nun, wer hat uns denn die Bedürfnisse gegeben? Wer hat der Eva das Bedürfnis gegeben nach Erkenntnis und dem Adam seine Frau zu retten, zu helfen? Und das ist ja in unseren Geist hineingelegt. Alle unsere Bedürfnisse sind gut. Wir wollen das Gute. Die Frage ist nur, woher stille ich sie und womit? Ich stille sie aus mir heraus, über meine Identität, von außerhalb von mir. Deshalb muss ich herausgehen. Ich habe einen Appetit, den kann ich aus mir selbst nicht stillen. Ich muss gehen dort, wo ich was finde zum Essen. Ich habe Lust, die Sexualität. Woher kommt sie? Sie kommt aus mir. Aber ich kann sie ja nur mit einer Frau von außen stillen. So, wo ist jetzt das Problem? Die Lust? Die Frau? Das Essen, die Zigarette, die Droge, was ist die? Was ist? Wo liegt das Problem? Nun, wenn wir die Natur des Menschen kennen, und der Jakobus kennt sie, er sagt nämlich in Vers 16, irret nicht, liebe Brüder. Irret nicht, liebe Brüder. Wo liegt es denn? Womit stille ich denn meine Bedürfnisse? Nämlich durch meine Identität. Sie benutzt mein gutes Bedürfnis, dass ich es für mich stille. Und was passiert dann? Was sagt er? Sondern jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das heißt, es ist eine Reihenfolge. Die Lust muss empfangen. Das tut sie durch die sündige Natur. Dann entsteht erst die Sünde. Die Sünde ist nämlich die Tat aus der sündigen Natur, das Tun. Aber sie ist eine Wirkung, keine Ursache. Und dann ist der Tod auch eine Wirkung der Sünde. Und die Sünde ist eine Wirkung von der sündigen Natur, die das gute Bedürfnis, was wir haben, nutzt, um uns fälschlich, um uns zu betrügen und Sünde zu tun. Was ist nun Sünde? Sünde ist alles, was du für dich selbst tust. So einfach ist es. Weil die Liebe tut nichts für sich selbst. Die Sünde ist das, was alles für sich selbst tut. Und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt Lust hast auf deine eigene Frau und tust es für dich, ist es dann genauso Sünde, wenn du Lust hast auf die Frau deines Nachbarns? Ja, genau. Du hast Durst und du hast denn Lust auf ein Glas Wasser oder vielleicht mit Zitrone oder was auch immer dein Appetit dich reizt. Ist ja nicht böse. Das Böse ist nur, für wen trinkst du? Für wen stillst du denn das? Stillst du es für dich? Ist es Sünde? Deshalb müssen wir klar wissen, die einzige Problematik, die wir haben, ist nicht, dass wir unser Bedürfnis von außen stillen müssen, sondern dass unser Herz uns betrügt, von wo und für wen wir es stillen. Und bin ich Gott, muss ich es für mich stillen. Deshalb sagt die Schrift, Römer 7, Vers 20, so ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wo wohnt sie? Vor der Tür oder in der Tür? Muss ich mich abschotten von der Umwelt oder muss ich mein Herz verändern? Das ist die Frage. Wo, was muss ich tun? Und hier hat Kain uns sein großes Erbe hinterlassen, weil die Menschen versuchen, genau das, was Kain versuchte. Sie versuchen, das Äußere zu ändern. Sie versuchen, Gott etwas zu geben. Eine Patientin hört, dass es nicht gut ist, dass sie mit einem Mann zusammenlebt und verheiratet. Sie trennt sich. Sie sagt, sie hätte nicht vorgestellt, dass sie es hier könnte. Sie tut es. Sie nahm Drogen. Sie hört auf, Drogen zu nehmen. Es bleibt ihr noch eine Sucht im Rauchen. Aber da sagt sie, das werde ich auch noch überwinden. Sie versöhnt sich auch mit ihrer Familie. Und all das sind ja gute Dinge. Aber in meinem Gespräch und Beratung mit ihr sage ich ihr, das ist gut, aber es ist ein äußeres Problem. Eine äußere Änderung, keine innere Änderung. Sie braucht das neue Leben Jesu. So wie Gott es mir damals klar gemacht hat, denn ich geboren bin in einem toten Leben, dachte aber, ich bin lebendig. Und es hat 39 Jahre gekostet, Gott, mir klar zu machen, dass ich tot bin. Erst dann konnte er mir anbieten, aus diesem alten Leben es aufzugeben, es zu töten. Und ins Neue zu kommen. Und das kann nur durch den Glauben passieren. Ich konnte noch so viel gute Taten von außen tun, sie wären alle nichts gewesen. Jetzt, diese Patientin will ja Gott dienen. Aber jetzt hat sie zwei Wege. Das Äußere zu verändern aus der alten Natur oder zu erkennen, dass sie die alte Natur töten muss, weil daraus kann sie nichts Gutes tun. Und in ein Leben zu kommen, aus dem sie mit der Familie versöhnt ist, dann hat ihr niemand mehr was Falsches angetan. Der Vater oder die Mutter oder wer auch immer uns geschadet hat, hat uns dann nicht mehr geschadet. Die Drogen ist kein Kampf mehr, sie aufzugeben. Und Rauchen auch. Das hat alles keinen Platz im neuen Leben. Aber das kommt von innen nach außen und nicht sozusagen von außen nach innen. Und als ich sie vor diese Situation stellte und sagte, ja, das sind gute Sachen, die du lässt, aber das sind nur äußere Veränderungen. Die bringen noch nicht die Erlösung. Die Erlösung bringt nur der Austausch des Lebens. Anzuerkennen, dass dieses alte Leben tot ist und getötet werden muss, das heißt weggetan werden muss. Sozusagen. Und ein neues Leben anzunehmen. Und dieses neue Leben ist das, was dich befreit. Wisst ihr, als ich ihr das sagte, kamen ihr die Tränen. Und sie sagte, das ist sehr schwer. Ja, der Weg ist schmal, der zur Erlösung führt. Warum? Weil, wenn uns Gott sagen würde, tu das, tu jenes, lass das weg und das andere, dann würden wir es gerne tun. Wenn ich meinen Patienten irgendeine Liste gäbe mit Taten, die sie zu erfüllen hätten, würden sie fröhlich von mir weggehen. Und sagen, das mache ich jetzt. Aber so mancher mag traurig weggehen. Weil ihm sage, alles, was du tust, zählt nur, wenn du neues Leben hast. Weil nur das, was du aus dem neuen Leben tust, ist vor Gott angenehm. Das andere tust du alles für dich. Hier tust du nichts mehr für dich, hier tust du alles für dich. Das kann Gott nicht angenehm sein. Gott konnte keins Opfer nicht annehmen, weil es kam aus einem toten Leben. Und es sollte dazu führen, dass Gott ihn annimmt und ihm sagt, oh, bravo, guter Junge, was für ein gutes Opfer hast du mir gebracht. Wie große Taten hast du für mich getan. Nein, das ist alles inakzeptabel. Wenn ich meine Patienten vor diese Situation stelle, das neue Leben aufzunehmen, ist es das Allerschwerste für sie, obwohl es das Einfachste ist. Die sündige Natur will nicht akzeptieren, dass aus ihr nichts Gutes herauskommt. Deshalb wundere ich mich über die Prediger aus meiner Gemeinde und von überall, wo ich sie höre. Sie haben nicht verstanden den Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Sie haben nicht verstanden, dass Adams Leben tot ist in dem Moment, wo er gegessen hat. Deshalb kommen Sie und sagen Sie, wähle Jesus. Bitte schön, was bedeutet das? Lass das, tu das nicht mehr. Du hast einen freien Willen. Du kannst tun, was du willst. Das ist in diesem Leben unmöglich. Wie sollen wir die Menschen zu einem Erlöser bringen, wenn sie nicht erkennen vorher, sie sind unfähig, irgendetwas Gutes zu tun? Alles in ihnen ist morsch, ist verweslich. Wie wollen sie denn fliehen aus diesem Leben in ein neues? Wie wollen sie es aufgeben, wenn es doch das Leben ist? Es ist für mich das aller, wie soll ich sagen, Erstaunlichste, dass man in der Christenheit nicht verstanden hat, das Problem des Menschen. Und deshalb nach Kains Religion lebt. Man mag in Worten sogar sagen, ich kann nichts bringen. Und man bringt dann doch etwas. Es ist eine Katastrophe, wenn der Mensch nicht erkennt, dass so wie er geboren ist, er null Chance hat, zu leben und zu Gott zu kommen. Er kann das Opfer bringen, der Opfer. Er kann sich aufopfern für die Flüchtlinge, für was auch immer er tut. Es nützt nichts. Er kann das gerechteste Leben des reichen Jünglings leben. Es nützt ihm nichts, weil er nicht aus dem neuen Leben Jesu lebt, sondern denkt, er könnte in dem alten Leben Gott gefallen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Gott kommt zu Kain und er gibt ihm eine Konsequenz, nachdem er seinen Bruder tötet. Es ist wieder Gott, der die Konsequenz gibt. Der Kain fällt sie nicht. Der Kain fällt nur in das typische Selbstmitleid, dass jeder Verirrte hineinfällt, wenn er die Konsequenz hat. Er sagt nämlich hier in Vers 13, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und musst mich vor deinem Angesicht verbergen und musst unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass wer mich tot findet, der mich totschlägt, der mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer keinen totschlägt, der soll siebenfältig gerochen werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, wer ihn fände. Ist Gott nicht gut? Gott will den Kain erlösen. Und er verlängert sein Leben. Er gibt ihm eine Konsequenz, nicht um ihn zu strafen, sondern dem Kain zu helfen, dass er vielleicht zur Erkenntnis kommt, dass er ein neues Leben braucht, dass er das Opfer Gottes annimmt für sich und nicht Gott von sich ein Opfer kriegt. Es wird uns nicht berichtet, ob der Kain gläubig geworden ist, eher nicht. Aber es wird nicht an Gott liegen. Und es lag nicht an Gott, dass er ihm nicht das Leben verlängert hat. Er hat es ihm gegeben, dass er erkennt, wo das hinführt. Wo seine Natur ihn hintreibt. Anstelle, dass keiner kennt, okay, mein Problem liegt in mir und ich brauche ein neues Leben, läuft kein in die andere Richtung. Und Gott macht sogar ein Zeichen an ihn, dass ihn niemand umbringt. Und wenn, dann muss er siebenmal gerecht werden. So ist Gott der Richter und Vollstrecker. Und wir werden sehen in den weiteren Folgen immer dasselbe Muster. Der Mensch muss verstehen, was mit ihm los ist. Versteht er das nicht, kann er auch nicht erlöst werden. Die Erlösung ist einfach. Sie ist ja nur zu erkennen, dass man tot ist und dass man dieses alte Leben tötet und ein neues nimmt, das Gott vorbereitet hat für uns. Wir nehmen sein Opfer für uns an, nicht er, nicht wir bringen ihm ein Opfer. Und das andere ist, wir bringen ihm ein Opfer. Wir tun das, so wie in Matthäus 7, die Leute kommen zu Jesus und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ihr seid die Nachkommen Kains. Euer Opfer kann ich nicht annehmen. Eure Tat habt ihr aus euch getan, um euretwillen, um angenehm zu erscheinen vor Gott. Und das geht nicht. Du kannst tun, was du willst. Du kannst vor Gott nicht angenehm erscheinen im alten Leben. Wir können vor Gott nur angenehm erscheinen durch das Leben unseres Erlösers. So meine Frage, wessen Erbschaft nimmst du an? Die Erbschaft des Kains, wo du etwas Gott gibst, damit er dich annimmt? Oder die Erbschaft Aber wo Gott dir etwas gibt, du nimmst es und wendest es an. Das eine ist das Gegenteil des Gesetzes und das andere ist die Erfüllung des Gesetzes. Es geschehe einem jeden nach seinem Glauben. Amen.